Carte blanche. In Carte blanche hören Sie heute eine leicht gekürzte Podiumsdiskussion unter dem Titel Medienmanipulation. Wer lenkt unsere Meinung? Am 2. Juli 2026 diskutierten der Künstler Roland Düringer, der Moderator und ehemalige ORF-Journalist Reinhard Jesionek, der Rechtsanwalt Alexander Todor-Kostic und der Corona-Chronist und Kritiker Tom, Künstlername Schnippes, bei einer Veranstaltung der österreichischen Partei Menschen, Freiheit, Grundrechte, MFG, über die Manipulation der öffentlich-rechtlichen Medien durch Stimmungsmache, staatliche Kampagnen und politische Einflussnahme. Austragungsort war das Veranstaltungszentrum Tränks in March-Tränk. Moderiert hat der MFG-Landessprecher Joachim Aigner.
Ich möchte euch kurz ein Gefühl geben, was uns 21 passiert ist. Das ist ja der Grund, weswegen wir unter anderem alle da sind. Ein Gefühl, ein Experiment ganz kurz, damit du eine Idee davon kriegst, wie schnell man manipulierbar ist. Wenn uns jemand sozusagen einlädt in ein Experiment, der könnte sich nur erinnern, 2021 und ein Framing macht und uns dann einen gewissen Fokus lenkt. Wir erinnern uns an Kurz. Der Kurz ist irgendwann einmal da gestanden und gesagt, jeder wird jemanden kennen. Das war gerade ein Framing. Das heißt, er hat den Weg schon vorgegeben und den Druck erhöht. Und der ORF und alle Medien haben den Druck erhöht an die Gesellschaft, um eine gewisse Entscheidung zu treffen. In dem Fall war die Entscheidung, sich impfen zu lassen. So schnell kann man Menschen manipulieren, im wahrsten Sinn des Wortes, weil wir eine sehr selektive Wahrnehmung haben. Wenn wir emotional sind, neigen wir dazu, dass wir rationelle Entscheidungen nicht mehr treffen können. Das ist das, was der ORF, die Politiker und alle, die heute halt mitgespielt haben, gemacht haben. So schnell ist der Beweis dargestellt, wie wir manipulierbar sind. Das wäre jetzt schon ein Auftrag ans gewährte Publikum und ans Podium, weil mich persönlich die erste Frage interessiert hat, warum geht es so leicht, dass man Menschen in einer gewissen Art und Weise manipuliert? Das wird heute ein großer Themenbereich und ein Themenkomplex werden. Ich freue mich jetzt auf unsere Diskussion und darf unseren bezaubernden Moderator und Parteiobmann Joachim Aigner begrüßen.
Ja, danke. Warum funktioniert Manipulation? Weil jetzt keiner an einen rosaroten Elefanten denkt. Genau deswegen funktioniert es.
Das, was du denkst, das wird zu deinen Worten. Deine Worte werden zu deinen Taten und deine Taten werden irgendwann einmal zu deinem Charakter. Und da fällt was ganz, ganz Wichtiges. Ja? Kein Mensch, der denkt, handelt. Erst wenn eine Emotion ins Spiel kommt, dann handeln wir. Und Menschen wollen ein gutes Gefühl haben. Und wenn jetzt Menschen Mitarbeiter sind, du kennst den ORF, ja, die dort arbeiten, ja, die handeln dort aus Eigennutz. Es sitzen nicht lauter böse Menschen beim ORF, die anderen was Böses wollen. Ja. Du willst einfach zu deinem Stamm dazugehören, weil du willst ein gutes Gefühl haben. Das Problem, was wir in unserer Zeit haben, und das ist eine Erkenntnis, die in den letzten 60 Jahren, oder so lange denke ich nicht normal, aber ja, gehabt habe, ist, dass die Anzahl der Inszenierungen unglaublich zunimmt und wir alle davon überfordert sind. Wir sind immer weniger weg von der Realität, von dem, was wirklich ist und dem, was inszeniert ist.
Reinhard, du verfolgst es Ex-ORFler natürlich die Berichterstattung des ORF sehr intensiv und so auch jüngst wieder die Zahlen, die beim ORF präsentiert worden sind zur Regenbogenparade und hast es auch verglichen mit den Zahlen, die damals zu den Corona-Demos veröffentlicht worden sind, wo ja nur ein paar Verirrte gewesen sind, so Leute wie ihr halt oder wie wir gemeinsam. War aus deiner Sicht Corona eine mediale Inszenierung, wo man bestimmte gewollte Emotionen hervorgerufen hat, mit einem Informationsvorsprung vielleicht auch? Und wenn ja, wer war aus deiner Sicht der Regisseur dieser Inszenierung?
Naja, also wie ich schon mehrfach gesagt habe, ich bin auch in dieser Situation auf so einem Podium immer der, der den ORF ein bisschen verteidigen muss, ohne dass ich es will. Ich kann bei allen handelnden Personen, die wir sehen täglich bis zu Armin Wolf und wie soll er heißen, keine jetzt bösartige Inszenierung vom Anfang an erkennen. Also ich kenne ja diese Leute alle und ich habe sie erlebt. Also ich war ja bis Ende 2020 ja im Betrieb drinnen und auch in Sendungen. Ich war zwar nicht mehr in der Hauptmoderation, weil im Endeffekt habe ich mich 2012 schon aus dem System rausbuxiert, weil ich immer schon ein bisschen anders war. Also ich habe immer einfach geglaubt, ich kann alles thematisieren intern und so und ein bisschen naiv auch aus heutiger Sicht. Und ich habe auch gesehen, wie das dort funktioniert. Die haben das noch extremer gelebt, was in der Großstadt jetzt viel ärger war wie am Land, wie viele Leute. Also die haben das wirklich total integriert, diese Panik, die da geschürt wurde. Und das war ja am Königlberg, also das ist ja ein in den 70er Jahren gebautes ORF-Zentrum. Und das ist ein Paralleluniversum, wenn man da mal diesen Königlberg von innen kennt. Ein extrem hierarchisches Paralleluniversum, also wo man auch sozusagen immer zieht hat, wer sitzt da oben. Extrem politisch natürlich, also diese permanente Entpolitisierung ist natürlich ein Witz in sich. Das haben wir ja jetzt bei der Wahl ja auch wieder gesehen. Also bei Corona, was ist da so im Jahr 2020 passiert? Eine extreme Panik. Es gab ja auch Star-Moderatoren, die eine eigene Toilette gehabt haben und das war jetzt kein Schmäh, das habe ich immer wieder thematisiert. Also es gab sehr bekannte Menschen, die wirklich eine eigene Toilette...
Das waren ja auch extrem beschissene Zeiten,
muss man sagen. Beschissene Zeit. 21, also wie dann diese Impfpflichtdebatte begann, da ist etwas passiert und etwas gekippt. Diese ganze Mannschaft, die hat sich da selber in etwas verwickelt, was die geglaubt haben. Aus dem kommen sie heute nicht mehr raus. Ab dem Jahr 2021 hat sich das begonnen, monetär zu verweben. Mich hat jemand vorher am Häusl angesprochen, sehr netterweise, auf die Demo-Rede in Graz, die ich gehalten habe im Jänner 2022. Wo ich auch damals erklärt habe von einer Redakteursrats- oder Ausschusssitzung im Juli 2021, wo es also um Österreich impft ging, Inszenierung. Ab dem Zeitpunkt wurde nämlich inszeniert. Da hat sich der Dieter Bornemann, oberste Redakteursrat des ORF, der auch total konform ist und immer sozusagen uns Leuten wie uns ziemlich auf die Nerven geht, aber intern beschwert, dass Österreich impft, vielleicht doch auf die Reputation des journalistisch ausgewogenen ORF sich negativ auswirkt. Diese tägliche Information über diese Impfkampagne, die wir in den Nachrichten und allen Sendungen gesehen haben, war wissentlich natürlich als PR abgewickelt über die Licht ins Dunkel ist Redaktionsschiene. Und da wurde natürlich Österreich Impf darüber abgewickelt und das war ORF-intern sogar ein Redaktionsthema auf höchster Stufe. Und der ORF hat, ich habe mal gehört, 120 Millionen Euro nur für Österreich Impf bekommen, abgesehen von vielen anderen. Und es wurde Originalzitat bei dieser Sitzung gesagt, wir brauchen das Geld, wir müssen in erster Linie auch auf uns schauen und jeder, der sich da jetzt aufregt in der Sitzung, muss überlegen, wo auch sein Gehalt herkommt. Der ORF lebt davon, dass er natürlich höchst seriös ist. Und der ORF lebt wie ein Geschäft davon, dass das, was sie sagen, von den Leuten geglaubt wird. Natürlich ist man sich über die Jahre auch extrem unsicher geworden, ob das jetzt das Richtige, ob das stimmt. Und natürlich hat man deswegen RKI-Files und Sachen dann nicht thematisiert. Die Inszenierung geht eigentlich dahin, der eingeschlagene Weg muss fortgegangen werden. Also es ist in dieser Sitzung ein wichtiges, das ist jetzt ein Schlusswort, wichtiges Zitat gefallen, wir würden ja rückwirkend unglaubwürdig werden, wenn wir jetzt plötzlich beginnen, das Gegenteil zu behaupten. Darum geht's.
Alexander, du hast kürzlich bei einer Veranstaltung der Union Souveränität zu der Thematik gesprochen, dass die drei staatlichen Gewalten eigentlich schwächeln und insbesondere ja die sogenannte vierte Gewalt im Staat nicht existent ist in ihrer Hauptaufgabe, die sie haben sollte, als kritische Gewalt sozusagen, um den ersten drei staatlichen Gewalten auf die Finger zu schauen. Hast du Lösungsvorschläge, wie man diesen angeschlagenen Rechtsstaat vielleicht wieder ein bisschen auf die Beine helfen kann?
Ja, man muss, bevor man dieses Thema genauer anschaut, vielleicht sich vor Augen führen, dass bis 2020 diese Gewaltenteilung keine besondere Rolle gespielt hat. Also auch als Anwalt waren das halt so verfassungsrechtliche Grundprinzipien, wo man sagt, es gibt die Legislative, die Exekutive und die Judikative und alle Gewalten kontrollieren sich wechselseitig und damit ist eh alles in Butter. Es gibt den Verfassungsgerichtshof, der schaut sich das dann an, wenn irgendwann einmal irgendwas schieflaufen sollte. Es gibt einen ORF, der unterliegt einem Objektivitätsgebot und es ist jetzt so, diese vierte Gewalt im Staate, also die Medien, die sind ja vorher eigentlich schon irgendwie investigativ und kontrollierend aufgetreten, zumindest in meinem Auge und deshalb bin ich ja der Corona-Zeit sehr dankbar. Das ist jetzt der positive Effekt dieser ganzen Krise, die wir da bewältigt haben sozusagen. Ich spreche bewusst nicht von der Pandemie, sondern von einer Krise, weil wenn das nicht passiert wäre, dann hätten wir eigentlich gar nicht erkannt, was da alles im Hintergrund läuft und welche Demokratie-Simulation uns da vorgespielt wird. Weil Sie müssen ja sagen, die von der vierten zur geschmierten. Schauen wir uns bitte die Presseförderungen an von 2020 bis 2023 oder 2024. Dann haben wir gesehen, dass die also rapide 2020 angestiegen sind und im Jahr bis 2024 sich verdoppelt haben. Heute jammern die Medien, weil sie das Geld wieder nicht kriegen. Jetzt gehen sie pleite, jetzt gibt es auf einmal Personalabbau. Und wenn man sich das vor Augen hält, dann weiß man eben, dass das Hemd näher als der Rock ist. Und wenn man das Geld da hereinfließen sieht, dann wird halt schnell gleich geschaltet. Das ist so. Und auch wenn uns die Medien was anderes erzählen wollen, die Abonnenten sind in den Davon gelaufen, viele kritische Menschen haben gesagt, na, das wollen wir nicht. Und die haben aber alle weitergemacht. Und Gleichschaltung in den Medien bedeutet indirekte Zensur. Das ist also etwas, was eine demokratische Gesellschaft eigentlich nicht verträgt. Und bis heute wird uns gesagt, nein, das hat es alles nicht gegeben und wir haben das Allerbeste gegeben. Ich weiß aber im Hintergrund von vielen Redakteuren, die mir natürlich durchaus freundschaftlich verbunden waren, dass es da Stahlorder gegeben hat, dass es da mit dem Bundeskanzler Zooms gegeben hat, wo alle dabei gesessen sind und das Geld ist geflossen. Während Corona haben wir genau gesehen, dass die Gewaltentrennung eben nicht mehr funktioniert, dass das alles in sich zusammenbricht, weil niemand mehr kontrolliert, sondern die Medien auch Teil des gesamten Machtapparates werden. Und da bin ich jetzt beim nächsten Punkt und das tut mir besonders weh. Der Verfassungsgerichtshof steht da natürlich auch als großes Defizit in der ganzen Partie dabei, weil er kein echtes, ordentliches, unabhängiges Gericht ist. Ich habe genug Kollegen getroffen, die gesagt haben, ja, du bist ja völlig richtig und ich sehe das auch so kann ich das nicht laufen. Da wird ja unangemessen werden Maßnahmen verhängt, das ist unverhältnismäßig, das weiß ich eh alles, aber ich habe halt das Mandat und den da drüben und der bezahlt mir auch ganz gut, ich kann das nicht sagen. Gell? In Wirklichkeit sind die Leute auch gekauft worden. Gell? Die ganzen Unternehmer, die da Gelder vereinnahmt haben, diese Corona-Förderungen, die sind in Millionen gegangen, Milliarden. Und da komme ich jetzt eigentlich schon zurück, auch zum ORF. Du kannst Gewaltentrennung da dann leben, wenn du die einzelnen Gewalten entpolitisierst. Du kannst zum Beispiel einen Stiftungsrat anders besetzen. Das kann man machen. Wobei man sagen muss, der ORF zementiert sich ja. Also wenn das so wäre, dass zum Beispiel nach Wahlen der Stiftungsrat jetzt anders aufgestellt werden würde, dass er auch diesen Machtverhältnissen entspricht, wie gerade die Stimmung in der Bevölkerung ist, dann wäre das auch etwas Ehrlicheres. Aber das wird genauso zementiert im Stiftungsrat wie zum Beispiel beim Verfassungsgerichtshof, wo sich ja auch die politischen Parteien ihre Leute hineinsetzen. Der Verfassungsgerichtshof kontrolliert dann letztlich das Verhalten jener Parteien, die ihn in seine eigene Position gebracht haben. Ich glaube, dass das nicht funktioniert, ist logisch, aber die Richter dort, die haben nicht eine Bestellungsdauer von was weiß ich, ein paar Jahren und müssen dann wieder gehen. Nein, die werden auf Lebenszeit ernannt. Und das führt dann dazu, dass irgendwann einmal ein Gericht da ist, das sind alles honorige Persönlichkeiten. Es gibt an der fachlichen Kompetenz nichts zu bekritteln, aber es sind eben Personen, die von Parteien nominiert werden. Und sobald ein Gericht von Parteien aufgestellt wird, ist es kein neutrales, unbefangenes Gericht mehr. Und da kommt man natürlich genau in diese Zone, wo dann die Gewaltentrennung zu hinken beginnt. Und ich sage, auch beim Verfassungsgerichtshof müsste man daher den Bestellungsvorgang ändern. Man müsste dort also von anderer Seite die Nominierung machen. Es kann nicht so sein, dass jeder seinen Mann reinschickt und jeder versucht dann parteipolitische Interessen dort durchzusetzen.
Zum Thema Inszenierung habe ich auch eine kleine Geschichte und zwar ist uns von einem Kameramann eines Fernsehsenders einmal zugetragen worden und das war nicht der ORF, der hat ein Interview geführt im Sommer mit einem ehemals hochrangigen österreichischen Politiker und der hat gesagt, wann wird denn das Interview eigentlich ausgestrahlt? Und dann haben die gesagt, im November. Dann hat er in das Sakko gegriffen und einen Zettel rausgenommen mit einem Zeitplan und hat gesagt, da ist schon wieder Maskenpflicht, alle aufsetzen, weil wenn ausgestrahlt wird, müssen wir mit der Maske im Fernsehen sein. So viel zum Thema Inszenierung und Medienmanipulation. Da ist es aber so, dass halt die Medien manipuliert worden sind und das weitergetragen haben, aber es ist ein Wahnsinn. Das Thema Maskenpflicht bringt mich irgendwie unweigerlich zu den RKI-Files. Tommy, habe ich gesagt, du kennst das wahrscheinlich besser wie zwischenzeitlich die manche Mitarbeiter im Robert-Koch-Institut selbst und du hast da akribisch herausgearbeitet und herausgefunden, wie die Wissenschaft sich verbogen hat oder das Wording genommen hat, dass sie der Regierung sozusagen Genüge tut und dass es eine wissenschaftliche Basis gibt für das, was dann in weiterer Folge über den Medien transportiert worden ist und was an Maßnahmen über uns hereingebrochen ist.
Ganz wichtig zum Wissen ist Folgendes, einmal, dass eben der Rudi Antsch bei mir vor laufender Kamera auch gesagt hat, dass Österreich eben ab März 2020 eben auch Einsicht gehabt hat in die Krisenstabssitzungsprotokolle vom Robert-Koch-Institut. Das ist insofern so wichtig. Österreich hat genauso Bescheid gewusst, ein bisschen später als wie Deutschland, ja. Und wenn es aber geheißen hat, wir müssen aufpassen, die Tests zum Beispiel sind ganz wichtig, alleine nur bis zum Lockdown, zum Start des ersten Lockdowns, am 16.03.2020, das wissen auch viele, am Montag war das, ist schon viermal in den Krisenstabssitzungsprotokollen festgehalten worden, wir wollen das nicht, ja. Und das zweite, was festgehalten worden ist, also beginnend mit 13. Februar 2020 übrigens, war gleich von Anfang an, gell? Und der erste politische Befehl, Überweisung oder Einmischung war am 28.02.2020, ganz wichtig, Februar 2020. Die haben gesagt, wir wollen das nicht. Die Politik hat gesagt, doch, wir testen alles. Und die haben gesagt, nein. Bei den Kindern war es ähnlich. Ihr redet nur bis zum Zeitpunkt vom Lockdown, noch viel öfter natürlich, aber nur bis zum Zeitpunkt von 16.03.2020. Gell? Zweimal sind ein wichtiges Thema für mich, Kinder vorgekommen. Dass die Kinder keine Pandemietreiber sind. Und nicht keine Überträger wie Ratten eben, wie es der Jan Böhmermann zwei Jahre später noch bezeichnet hat. Das hat man schon gewusst, am 26. Februar 2020 übrigens. Ja, eine große Studie hat es gegeben, gerade mit 2% von den Corona-Infizierten waren Kinder. Und die Kinderkliniken haben gesagt, nein, keine Komplikationen. So werden wir zu diesen Sachen zweimal vor dem Start des ersten Lockdowns. Die Krankenhäuser waren quasi leer. Es hat vereinzelt was gegeben, ja. Vor dem Lockdown ist die Auslastung schon runtergegangen. Nach dem Lockdown haben wir die niedrigste Auslastung gehabt. Im ersten Jahr übrigens waren es 45 politische Einmischungen, Weisungen, Veräußerungsverbote und so weiter. Insgesamt, was ich Passagen rausgeschrieben habe, war es 73. Und ein Jahr später hat der Lauterbach immer noch gesagt, nein, war alles unabhängig. Genauso eine Statistikverfälschung zum Beispiel. 33 Passagen mit Statistikverfälschung. Nur im ersten Jahr 2020, gell, 59 insgesamt. Die erste Passage, was ich rausgeschrieben habe, ist am 30. März 2020 gewesen. Tod mit, Tod an, es werden beide gezählt. Also dazu passt noch eine Passage ganz gut dann, Herr Ihoff. 26. Oktober 2020 hat man Folgendes festgehalten. Es werden alle diejenigen als Corona-Tote gezählt, die zu einem gegebenen Zeitpunkt einen positiven Corona-Test gehabt haben. Es gibt keine Frist für den zeitlichen Zusammenhang. So hat man die Zahlen verfälscht, wie man es braucht. Man hat gewusst, dass die Tests falsch sind. Man hat 18% falsche Tests gehabt, 50% falsche Tests gehabt. Man hat von 43 Tests zum Beispiel waren 13 falsch positiv. Man hat von Anfang an gewusst, in 59 Passagen in allen drei Jahren, es ist Statistikverfälschung eindeutig, ne? Aber man hat uns nichts gesagt. Handelsblatt am 27.07.2020. Einen Tag später das Gleiche vom Deutschen Ärzteblatt. Und zwar haben die Folgendes gebracht. Krankenhäuser und Kliniken meldeten über 400.000 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Und dann kann man lesen im RG-Protokoll vom 20.01.2021, also Jänner 21, ca. 60% der Intensivstationen geben an, komplett überlastet oder voll zu sein. Grund? Personalmangel.
Ja, träumen wir ein bisschen davon, und zwar, dass wirklich von den öffentlich-rechtlichen Medien objektiv berichtet wird. Roland, was wäre für dich eine echte objektive Berichterstattung? Und vielleicht hängen wir es irgendwie plastisch an Beispielen auf, zum Beispiel an der Klimadebatte. Ich kann natürlich sagen, es ist der heißeste Juni seit Beginn der Aufzeichnungen. Die Frage ist, wann haben die Aufzeichnungen begonnen? Und wann ich halt während der letzten kleinen Eiszeit beginne mit den Aufzeichnungen, ist im Vergleich dazu jetzt relativ warm. Aber was wäre echte objektive Berichterstattung so aus deiner Sicht, dass man wirklich sagt, okay, auf das kannst du dich verlassen?
Objektive Berichterstattung gibt es nicht. Wer so etwas fordert oder glaubt, das geht vielleicht beim Wetterbericht noch. Wenn wir vom ORF reden, ja, jetzt frage ich Sie, wer von Ihnen, Herr Ringer, Sie können die Hand heben, ja, hat das Gefühl, dass die eigene Meinung vom ORF manipuliert wird? Genau, na ganz wenige. Aber warum? weil wir nicht schauen. Und das ist die einfachste Lösung. Ja. Ein Beispiel. Mit meiner lieben Frau, wir sind mit dem Motorrad heute angereist, dann haben wir im Hotel gefragt, kann man bei euch was essen? Erst ab 18 Uhr, gesagt, ist spät. Habe ich gesagt, so ein Glück, der Spar ist neben dem Hotel. Habe ich gesagt, du duschst. Also sie hat gesagt, sie duscht. Und ich gesagt, gut, ich gehe zum Spar einkaufen. Und dann gehst du zum Spar rein und jedes Mal, wenn ich in sowas reingehe, denke ich mir, wer kauft diesen Scheißdreck? 90% machen Sie sich keine Sorgen um Ihre Emotionswelt, um Ihre innere Seelenheil. Schauen Sie ganz einfach nicht. Seit 30 Jahren schaue ich nicht mehr ORF. Es interessiert mich nicht, was die erzählen. Ich schaue schon manchmal eine in ORF.at, aber nicht, um mich zu informieren, sondern zu schauen, was erzählen Sie mir heute. Das heißt, wurscht, was dort steht, ja, es ist nicht objektiv, weil der zweite Teil fehlt. Das ist das konditionierte Gehirn, was die Nachricht dann liest. Und alles, was in einem Medium drinnen steht, ja, sagen wir es im ORF, das ist ja nichts Objektives. Das sind Wörter, Sätze, die durch einen Filter gelaufen sind. Durch was ich, wie viele menschliche Gehirne, die alle irgendein Weltbild im Schädel haben, wird es durchgefiltert. Und der Typ, der das dort eintippt im ORF.at, der erfindet ja das nicht. Der tippt ja nur irgendwo was an. Und wie Medienmanipulation geht, dann höre ich gleich auf, aus eigener Erfahrung, wir machen das ganz genauso. Wenn der Herr Thüringer überlegt, okay, wir spielen dort und dort, machen wir dreimal hintereinander, sagen wir, ja, machen wir drei Tage hintereinander, das geht schon irgendwie. Und dann merkt man schon, beim Vorverkauf, der dritte Tag, das geht sich nicht mehr aus. Ja. Was macht man dann? Dann ruft der Manager, das ist dann sozusagen mein Pressesprecher, ruft dann bei irgendeinem Redakteur an, weil die kennen sich alle untereinander, sagt, hörst du, wir haben da Probleme, mach Trink den dritten Tag, kriegen wir nicht mehr voll. Aber das werden wir nicht so kommunizieren, schauen wir, Herr Thüringer ist erkrankt. Und so funktioniert die Welt. Das war früher ganz genauso. Haben Sie alle, wo haben Sie geschlafen? Im Nähkistel, wo waren Sie, dass Sie das nicht gemerkt haben, dass es immer so ist? Ich kenne es nicht anders. Ja, ich kenne es nicht anders. Ja. AKH-Skandal, Lukona, Hypoalpe Adria. Die Politik spielt mit der Vergesslichkeit der Wähler. Und es funktioniert. Und wählen ist eine emotionale Entscheidung. Glauben Sie, denken nach, was Sie da für Kreuzerl machen. Das ist eine emotionale Entscheidung. Und dort wollen die eine. Und das gelingt schon seitdem es diese Medien gibt. Das ist nichts Neues. Und in Wahrheit, und jetzt bin ich wirklich fertig, sollten wir uns alle bedanken, dass der ORF damals so agiert hat, wie er agiert hat. Weil sonst hätten wir halt nicht da sitzen. Da ist ihr viel in Bewegung. Es verändert sich momentan alles. Natürlich auch durch die technischen Hilfsmittel, die neu dazukommen. Denen im ORF geht der Arsch auf Grundeis, weil die wissen, es ist vorbei. Es ist vorbei, es braucht sie niemand mehr. Das hätten sie die nie gedacht. Die Leute brauchen das nicht mehr. Es hat ja schon angefangen, mit dem, wie das Kabelfernsehen losgegangen ist. Und es ist vorbei. Ein sinkendes Schiff und ich gibt es einen Rundumschlag. Danke.
Ja, ganz kurz. Ich wollte ja nur daran anknüpfen, also diese Strategie, ORF nicht zu schauen, ist ja verfolgenswert. Und ich glaube, alle, die da sitzen, werden ja da eher alle im selben Lager sein, würde ich sagen. Aber das Problem ist, dass wir jetzt zahlen müssen. Gell? Wir sind zwangsverpflichtet. Das ist ja die Sauerei. Und da muss ich dazu sagen, als Jurist sage ich jetzt einmal, ist das Stiftungsrat politisch besetzt, Zwangsgebühr, obwohl ich ORF nicht konsumieren will, obwohl ich den Fernseher schon raushaue bei der Tür und trotzdem zwangsverpflichtet bin. Gell? Das ist natürlich ein Chaos, das passt jetzt nicht ganz ein, weil da muss ich sagen, da holt sich nämlich der ORF das jetzt wieder zurück. Der steht zwar außen vor, gell? Aber die arbeiten ja trotzdem so weiter. Die arbeiten in einem geschlossenen Kreis, in einer geschützten Werkstätte, gell? Und dort machen sie einfach so weiter. Und wir zahlen eine Milliarde und ich habe tausende Beschwerden eingebracht, einfach aus Prinzip für kritische Beitragspflichtige, die das einfach nicht zahlen wollen. Wir haben dann verloren. Diskussion beim Verfassungsgerichtshof, weil genau dieser Verfassungsgerichtshof auch politisch besetzt ist und genau diesen ORF und diese Parteien, die da dahinter stehen, schützt, damit der ORF seine Hofberichterstattung und seine Propaganda fortsetzen kann. Und das ist halt das Problem, das wir haben, dass wir da nicht ganz so frei mehr sind. Und da muss man auch sagen, vor allem in Zeiten von Corona hat es ja Grundrechtseingriffe gegeben, die haben wir vorher in der Intensität nicht gehabt. Also da, ich geb da recht, gell, es hat vieles vorher schon nicht funktioniert, aber da ist es so richtig ans Eingemachte gegangen. Und da hat der ORF so richtig mitgemacht und so richtig seine Hofberichterstattung an die Spitze getrieben, dass es fast nicht mehr erträglich war.
Und das ist gut, dass es nicht mehr erträglich war, weil wir darauf reagieren.
Ja, ja. Ja.
Wie viel ist denn die Gebühr jetzt im Monat eigentlich?
18,50 Euro.
18 Euro. 15 Euro. Okay, ja.
Ich wollte am Roland ein bisschen, also der Alexander, wir haben ja da gemeinsam auch versucht, ein bisschen vielleicht eine Kritik jetzt gleich auch ans Volk. Es hat ja der damalige, der Herr Weismann, im Jänner vor 1,5 Jahren ja gesagt, ach, die Österreicher werden murren und dann werden sie im Endeffekt zahlen. Das muss man schon fairerweise auch dazu sagen. Also sie sind halt alle hergekommen, vielleicht auch Ländermatch, sage ich, wem oder nicht. Also das heißt, es ist ihnen wichtig, es sind nur leider keine Millionen. Und wenn es die Millionen sind, sind die 990.999, denke ich, da kann man eh nichts machen. Ne? Also das ist leider ein bisschen ein Problem, dass es diese kritische Masse in Österreich noch nicht gibt. Zum Roland ist mir noch beim Zuhören eingefallen, zum Beispiel das Fernsehen, was die Leute auch, oder was wir alle nicht überdenken, wie du in Willkommen Österreich zum Beispiel warst, na klar, haben wir den Roland Thüringer in die Sendung eingeladen. Warum? Damit die Quote hoch ist. Warum muss die Quote möglichst hoch sein? Damit die Werbung rund um Atom möglichst teuer verkauft werden kann. Also die höchsten Werbeeinnahmen hat der ORF rund um die Informationssendungen, also vom Bundesland heute, die Stunde von 19 bis 20 Uhr. Und wenn da jetzt in der Zeit im Bild natürlich drei nette Themen sind, die verbindlich sind, ach, wir werden uns jetzt in Oberösterreich mit der MFG zusammenschließen, weil die haben ja auch irgendwelche Ideen oder ich sage jetzt mal irgendwas, dann wird das keine Quote bringen, weil leider Gottes der schwere Unfall auf der Westautobahn, wo das Bein aushängt, leider Gottes die höhere Quote bringt als etwas, was verbindlich ist. Darunter leide ich schon seit den 80er Jahren, aber es ist bis heute so, dass die guten Nachrichten oder verbindlichen Nachrichten leider nicht funktionieren. Und im Endeffekt ist das Ganze sehr banal. Also Fernsehen ist eigentlich, wurscht, Medium, die österreichischen Nachrichten, ein Medium ist ein Werberahmenprodukt geworden. In der Zeit, von unseren Eltern zitiert, wie der ORF in die 70er, 80er Jahre noch war, war das noch nicht so. Da war es eine staatliche Institution, die natürlich auch ein anderes Selbstverständnis gehabt hat. Das ist so, seit den 2000er Jahren ist es komplett verschwommen und die Macht, die der ORF heute noch hat, ist noch immer eigentlich die Macht von früher. Und diese Haushaltsabgabe ist natürlich insofern frech, weil die Haushaltsabgabe ja argumentiert wird mit der Seriosität des Programms. Also eigentlich mit der einzigen wirklichen wahren Seriosität, weil im Gegensatz zu allen anderen Zeitungen, die sich ein bisschen nach der Decke strecken müssen und so weiter, hat der ORF ja eben die völlige Seriosität gepachtet und das, da steigt einem schon das Geimpfte, also das Ungeimpfte in dem Fall auf, muss man dazu sagen. Das kann man vielleicht hier in Wien, habe ich schon zu oft erzählt, aber hier, das Geimpfte aufsteigen, das kommt ja vom Faschingskrapfen, weil der Faschingskrapfen geimpft wird. Und wenn man falsch eine beißt, dann quasi kommt man das Geimpfte aus. Daher kommt das, ist sogar recht lustig. Und zum Beispiel zur Wandlung des ORF-Image, auch interessant, habe ich eine lustige Anekdote selber erlebt. Also in den 80er Jahren, wie ich noch angefangen habe, ein kleiner Regieassistent war, habe ich mir zum Beispiel, wenn wir auf Dienstreisen irgendwo waren, ich kann mich erinnern, einmal, das war in den mittleren 80er Jahren, habe ich irgendwie geschafft, dass ich einen ORF-Bus quasi privat am Tag noch fahren habe dürfen. Sowas ging natürlich heute nicht mehr. Und ich weiß noch, ich bin im Börtschach gestanden, am Monte Carlo Platz im Halteverbot. Und nichts ist passiert. Ne? Das war natürlich super früh und ich habe ja auch doch in 84 begonnen und das war natürlich damals was. Das Ganze ist aber gekippt schon ziemlich lange. Ich kann mich erinnern, war das 2010, haben wir, wenn wir Drehen gefahren sind, also von Wien nach Tirol, also meistens westlich von Salzburg, haben wir die Erfahrung gemacht, ich kann mich etliche Male erinnern, dass wir in Innsbruck zum Beispiel wirklich angespuckt worden sind. Also wir sind im Wave-Auto an der Kreuzung gestanden und das hat sich massiv gesteigert und ich weiß, dass mittlerweile heute meine Ex-Kollegen, wenn die auf Dienstreise fahren, bestehen die auf nicht gebrandete Dienstwegen. Also der ORF hat entweder ein ORF-Logo, hat aber ein ganz normales Coda, sind fast alles Coda, Syber, mittlerweile sind die nicht mehr Syber, weil sie wollen nicht mehr im Syber über den Skoda fahren. Also das hat sich so dermaßen massiv geändert. Und ich weiß das auch von meinem Ex-Kollegen, der für den ORF2, für die Nachrichtensendungen, für Straßenbefragungen zuständig ist, dass der wirklich teilweise jetzt schon Personenschutz anfordert und die wollen nicht mehr. Also die wollen auch mit diesem ORF-Würfel nicht mehr. Also das hat sich so dermaßen geändert, dass die das wirklich täglich spüren, wie sie da Imageverlust haben. Das in 20 Jahren ist das komplett gekippt. Aber diese scheiß Haushaltsabgabe, die magert uns natürlich, weil sie argumentiert wird mit der Seriosität und das ist das, wo schon eben ich in den Faschingskrapfen verkehrt einbeiß und zwar richtig.
Nur ganz kurz, bevor wir dann von dem Thema weggingen, Alexander, weil du auch Profi bist im Bereich ORF und vor allem Objektivität und der rechtlichen Beurteilung des Ganzen, glaubst du, es wäre möglich, wenn man, jetzt träume ich, die Haushaltsabgabe abschafft, weil das ist ja nichts anderes wie die Besteuerung der Tatsache Hauptwohnsitz. Das hat ja nichts mit dem ORF zu tun, das ist nur eine Zweckwidmung, dass halt das Geld dann der ORF kriegt, aber es hat ja nichts mit dem Konsum zu tun. Und wo man den ORF auch nicht mehr zwingt, dass er Werbeeinnahmen lukrieren muss, 120 Millionen für was Österreich impft oder was das gewesen ist, sondern wenn man sagt, lieber ORF, objektive Berichterstattung, wirklich seriös, kein Unterhaltungsprogramm wie auf ORF1, so amerikanische Sitcoms gespielt werden und wir zahlen das aus dem Budget, aus dem Laufenden. Könnte man dann eine Objektivität über lang oder kurz herbeiführen oder glaubst du, ist das nur ein Traum von mir, eine Utopie?
Also ich glaube, dass die Frage der Finanzierung nichts mit dem Objektivitätsgebot direkt zu tun hat. Das hat man vorher aus dem allgemeinen Budget finanziert und der ORF war auch zuvor nicht objektiv. Daher wäre es natürlich aber trotzdem eine fairere Mittelausstattung, wenn man also nicht die Leute da wirklich haushaltsmäßig zwangsvergattert. Aber der ORF nimmt ja immer für sich in Anspruch, dass er sozusagen Qualitätsjournalismus liefert. Und das Stichwort möchte ich jetzt da nochmal auf den Tisch bringen, weil das ist ja sozusagen für die zukünftige Presseförderung die Voraussetzung. Also die Medien müssen Qualitätsjournalismus leisten. Das Ganze beißt sich nur, die Katze beißt sich deshalb in den Schwanz, weil wer beurteilt, was Qualitätsjournalismus ist, wenn wir uns also die letzten Jahre vor Augen führen, was da mit Fake News, den Begriff hat es übrigens vor Corona gar nicht gegeben, gell? Also Fake News, da hat jeder alles sagen dürfen, was er begründen konnte und in einem Rechtsstaat musst du auch die absurdesten Meinungen aushalten, das ist ständige Judikatur des obersten Gerichtshofs, wenn einer einen Blödsinn sagt, kann er es trotzdem, wenn er keinen beleidigt, wenn er nicht strafbar handelt, kann er das sagen und plötzlich waren die Fake News da und es hat sozusagen den Erziehungsjournalismus gegeben und das wird immer den Leuten auf die Finger geklopft, die sagen, na, du sagst da was Falsches, aber wer wird darüber urteilen? Werden wir dann wirklich laut Orwell so ein Wahrheitsministerium haben, nicht da, wo uns dann sozusagen mit Bescheid mitgeteilt wird, was wir sagen dürfen oder nicht? Also in die Richtung bewegen wir uns jetzt. Und diese Etikette mit dem Qualitätsjournalismus ist das Gefährlichste überhaupt, weil das ist die klassische Zensur. Also wir haben ja vorher schon die indirekte Zensur gehabt, dass man das sozusagen diese 1,4 Milliarden, die da rausgepulvert wurden während der Corona-Jahre, die Kronenzeitung hat, glaube ich, davon zwei Drittel kassiert. Da muss man sagen, das war ja schon einmal ein Problem, weil freie oder alternative kritische Medien haben ja davon nichts gesehen. Und das ist das große Problem, dass damit aber dann doch Meinungskontrolle und Meinungsbildung passiert. Und das ist demokratiefeindlich, weil die größte Säule der Demokratie ist die Meinungsfreiheit. Und wenn ich also kritische Meinungen jetzt ausblende, stigmatisiere, diffamiere und ins Eck stelle, dann bin ich in einer Richtung, die sozusagen dann staatlich kontrolliert wird. Und wenn da nicht einmal mehr Wahlergebnisse berücksichtigt werden, indem man die auch noch mit einem großen ORF zum Beispiel einfach framed, weil Sie müssen sich vorstellen, ich meine, ich bin kein FPÖler, ich habe selber eine Partei gegründet, aber die hat gewonnen und trotzdem hat sie es nicht eingeschafft und da hat natürlich der öffentliche Rundfunk einen wesentlichen Beitrag dazu geliefert. Objektiv, da bin ich bei dir, das gibt es eigentlich nicht im echten, engeren Sinn, aber wenn man da so berichtet, dass man zumindest These, Antithese liefert und da Diskussionen mit Leuten besetzt, die ein bisschen diametraler Meinung sind, dann würde das auch ganz anders ankommen. Dann würden auch ganz andere Ergebnisse geliefert werden. Wann wird sie einmal eingeladen? Bei euch seit dort diese Berichterstattung jetzt einmal gegeben über eine Landtagssitzung, wo man über alle Parteien berichtet hat. Und die MFG ist sogar von den Stärkenverhältnissen, glaube ich, über den Neos, genau. Und trotzdem hat man sie totgeschwiegen. Und so läuft das. Also das ist eigentlich die schleichende Zensur. Und das ist dieser geschlossene Kreis, wo einfach die Medien mit den Parteien, mit den klassischen Parteien zusammenarbeiten. Das ist eine Win-Win-Situation. In die eine Richtung geht die Parteienförderung, in die andere die Presseförderung. Und der Kuchen, der soll also nicht aufgeteilt werden und da soll kein neuer hineinkommen. Das ist das Problem. Das ist jetzt gut.
Ja, genau. Also
das war allerdings schon immer so, weil ich habe zum Beispiel 2002 fürs Liberale Forum kandidiert und da ist genau das Gleiche passiert damals beim Wahlkampf. Wir sind zerrieben worden. Der Werner Mück, damals der ORF-Nachrichtenchef, hat mit dem gesagt, sie können ja klagen, wenn ihnen was nicht passt. Und die Neos sind ja nur ins Parlament gekommen, weil der Haselsteiner Millionen in die Hand genommen hat und einfach, also ich sage es mal ganz klar, vor allem auf den Privatsendern auf Puls gezahlt hat. Das sind ja Sachen, die habe ich letztens auch ausgeführt in meiner Geschichte. Also das war natürlich immer schon so. Also das ist kein Corona-Phänomen.
Alexander, du hast ja vom Thema Zensur gesprochen und Tom, da komme ich zu dir. Es hat ja die sogenannten Twitter-Files gegeben, wie Elon Musk damals Twitter, jetzt X.com, gekauft hat er offengelegt, dass in der Vergangenheit vor seinen Vorgängern da ja mannigfach Manipulation stattgefunden hat, Zensur, in dem Kommentare und Postings gelöscht worden sind und dass umfangreicher Austausch zwischen Twitter und der US-Regierung stattgefunden hat, insbesondere im US-Wahlkampf. Diese Zensurmanipulation gibt es nach wie vor. Wir als MFG Oberösterreich wissen das, weil uns zum Beispiel TikTok unseren MFG-Kanal gelöscht hat. Also wir haben nicht einen Shadowban drauf, dass wir zeitlang nichts posten dürfen oder dass wir keine Werbung schalten dürfen drauf, sondern die haben uns das einfach gelöscht. Wir waren auch nie da gewesen war und wenn du hinschreibst, Entschuldigung, wo ist unser Kanal gekommen, schreiben die nicht einmal zurück. Wir haben ein Stück gelegt, wir haben ihn verkauft, wir haben ihn mit heimgenommen oder sonst irgendwas. Du kriegst null Information. Einfach weg, nicht mehr existent. Mit allen Inhalten, mit allen Followern. So wird da umgegangen mit der Meinungsfreiheit, mit der Redefreiheit. Tom, du bist ja erfolgreicher YouTuber, zumindest laut KI. Wie geht's dir, wenn du für den Mainstream unbequeme Themen ansprichst, was du ja dauernd machst? Wirst du da mit Shadowban belegt? Kriegst du dann irgendwie böse Kommentare oder E-Mail? Bitte machen Sie es nicht, machen Sie mal irgendwas Nettes, was ein bisschen reinpasst da.
Du hast ja gesagt, der TikTok-Kanal von MFG ist gelöscht worden, ne?
Was denn du?
Wie oft?
Naja, ist weg.
Ja, wie oft?
Der ist komplett weg.
Okay, wie viel der Kanal? Ja. Ich bin bei Kanal Nummer 5. 7 Videos habe ich hochgeladen, ich mache nichts mehr. 3 Videos sind gleich wieder gesperrt worden. Obwohl ich in jedem Video aufmerksam mache, noch in dem Fall das YouTube-Zeichen einblende, alle Originalquellen sind in YouTube-Infobox. Also alles, was ich bringe, wie gesagt, kann man auf Punktstrich und kann man wahrnehmen. Ich nehme höchst offizielle Quellen wie Rechnungshofdaten Österreichs, Destatis, Deutsches Statistisches Bundesamt, New England Journal of Medicine, Robert Koch Institut Files, immer der Link dabei, wo jeder, was ich sage, nachkontrollieren kann. Ja, auf Punktstrich und Komma, wie gesagt, mit Datum, Seitenanzahl, was RKI-Files betrifft. Meine Aussagen sind nicht aus der Luft herausgegriffen. Ne? Also manche zensieren sich ja selber, muss man sagen. Christian Drosten ist ein super Beispiel. Am 29.07.2020 hat er selbst eine Studie gemacht, eben bezüglich Tests zum Beispiel. Hat sie aber dann zurückgezogen und nicht veröffentlicht, weil es nicht dem Regierungshandeln entspricht. So steht es auch drin, ne? Also manche zensieren sich selber, ich nicht. Ich habe den 5. TikTok-Kanal, den ich nur mal hab, damit ich im TikTok schauen kann, ob man was schickt, ja, das ist alles. Shadowban selber, Reichweitenbegrenzung, wer es nicht kennt, ne, wenn ich weiß, was es ist, ist sehr interessant. Man sitzt bei den Aufrufzahlen. Wer sich dann anschaut, ich habe mich mit dem normalerweise selten beschäftigt, wem wird es vorgeschlagen? Und Shadowban, das ist so mal geschrieben worden, auch bezüglich Ukraine-Krieg-Berichterstattung, ne? Da ist gestanden eben auch bezüglich Monetarisierung, was mir persönlich egal ist. Aber es ist gar nicht so lustig, das glaube ich, wenn ein Kanal gelöscht wird und dementsprechend Abonnenten weg sind. Ne? Trotzdem, dass ich immer wieder aufmerksam mache, Leute, also eben extra auch für YouTube, auch für TikTok, YouTube löscht ja fast nichts. Ein einziges Video ist mir gelöscht worden, das gefällt mir. Aber TikTok, die machen das und die machen immer wieder aufmerksam, auch beim Widerspruch, was man bei TikTok machen kann. Ihr sagt auf Deutschland, die deutsche Regierung lügt, Österreich lügt, Bundesrepublik Österreich und so weiter und so fort, würde ich an eurer Stelle nicht machen. Ich habe gesagt, ich bringe ihnen wieder und gebe ihnen wieder, was die sagen. Also wenn ihr sagt, ich lüge, sagt sie nichts anderes wie die lügen, würde ich mir nicht trauen. Zack, bumm, war das Video wieder mal da. So Ausnahmen gibt's. Aber es ist für viele Leute nicht lustig, besonders für jene, die sich damit Geld verdienen wollen. Ja?
Roland, du hast vorhin gesprochen vom konditionierten Gehirn, das wir alle haben. Was können wir denn machen, dass wir mit diesem konditionierten Gehirn, das wir unbestritten natürlich haben, verantwortungsbewusst umgehen und es so einsetzen, dass wir uns nicht permanent in der Angst befinden, weil das ist zwischenzeitlich schon so, dass bevor die eine Krise aus ist, schon die nächste kommen muss. Was empfiehlst du uns da als einigermaßen aufgeweckte Geister und was können wir den anderen Gutes tun, dass die vielleicht auch ein bisschen kritischer werden?
Ziemlich schwierig, weil ich gerade in so einem Prozess selber drinnen bin, wo ich probiere, mein Denken insofern zu kontrollieren, dass ich probiere, es denkt, aber das bin nicht ich. Dass sie sich hoffentlich bewusst sind, dass sie eine Maschine im Kopf eingebaut hat, den ganzen Tag mit ihnen redet. Umso mehr Inszenierungen es gibt rund um uns, und das sind ja nicht nur jetzt Fernsehen oder so, jedes Plakat, was irgendwo hängt, jede Schrift, die irgendwo eine Botschaft hat, ja, jedes Verkehrsschild, wurscht was, jeder, der ihnen irgendwas erzählen will, ja, ist eine Information, die ihr Gehirn verarbeiten muss. Ja. Und dafür sind wir, glaube ich, nicht gebaut. Das heißt, das Einzige, was ich Ihnen raten würde, ist, halten Sie sich von Inszenierungen fern, so gut es geht. Vermeiden Sie auch manchmal, so gut es geht, viele Menschen, die Ihnen irgendwas erzählen wollen, was Sie eigentlich gar nicht interessiert. Ja? Und gehen Sie in die Natur. Es ist für Ihre Seele, für Ihr Bewusstsein, für Ihr Nervensystem sinnvoller, ja, sich 4 Stunden lang vor einem Ameisenhaufen zu setzen und die Ameisen zu beobachten, als sie 4 Stunden lang TikTok-Videos anzusehen. Das ist für sie besser.
Reinhard, du hast vorher gesagt, dass leider Gottes da draußen 999.999 Menschen sagen, da kann man ja nichts machen. Was können wir tun, was können unsere Besucher tun, dass vielleicht irgendwann einmal nicht nur 999.998 sind?
Na gut, schon langsam, glaube ich, geht es eher ein bisschen in die Richtung. Also ich merke, in den letzten Jahren hat es ja sehr viele, ganz kurz, damit ich es vergesse, ich hätte eine Werbeidee für die Landtagswahl, eine Bratwurst für eine Wahl. Das hat bei der Corona super funktioniert. Das war vorher eingefallen, wenn wir dann Döse nicht vergessen.
Also ich bin mir nicht sicher, ob man das machen darf, aber wir haben tatsächlich vor kurzem Menschen eingeladen auf eine Bratwurst, und zwar obdachlose Menschen in Linz, weil wir 3 Abgeordnete versprochen haben, dass wir die Lohnerhöhung, die wir als Politiker kriegen, nicht behalten, sondern spenden, weil wir uns gegen eine Erhöhung der Politikergehälter ausgesprochen haben, aber es ist trotzdem mit Mehrheit beschlossen worden. Und die Aktion wird demnächst wieder stattfinden. Also wenn Sie obdachlose Menschen kennt, die sollen in der Kupfermucken nachschauen, in der Obdachlosenzeitung, da inserieren wir immer, wenn es eine gratis Bratwurst gibt, und man muss sie nicht impfen lassen dafür.
Ich glaube, der Alexander hat auch schon gesagt, natürlich alle, die hier im Saal sitzen, wir sind ja auch ein Milieumedium. Professor Michael Mayn aus München, ein Medienforscher, sehr berühmter, hat einmal letztens von den Milieumedien gesprochen. Jetzt kann man sagen, der ORF wäre ein Milieumedium. Also das einfach, der ORF scheint ja quasi eine Rechnung gemacht zu haben und hat einfach 40% seiner Zuschauer einfach auf der Strecke gelassen. Die machen einfach für 60% der Bevölkerung ihr Programm, da fahren sie weiter, und die kritischen 40% mittlerweile, auf die verzichtet man einfach. Aber das Problem ist, es funktioniert ja auch ewig nicht. Und wie der Roland auch gesagt hat, nicht hinschauen, nicht abschalten. Also es tut sich jetzt schon was. Die Leute kriegen es ja mit und verstehen es schon sukzessive. Die einfach den ORF, das betreute Denken, abgeben und sagen, ich schaue nicht aus dem Fenster, wie das Wetter ist, sondern ich schaue die Nachrichten an und dann ziehe ich die Regenhaut an oder nicht. Nur jetzt sind wir in einer Zeit, wo wir wirklich diese Eigenverantwortung jetzt wirklich lernen müssen und können, dass wir uns einfach darauf nicht mehr verlassen können. Das tut sich, glaube ich, sukzessive jetzt schön gemütlich dahin. Ich glaube zum Beispiel sozusagen nicht an einen radikalen politischen Wechsel, dass dann alles gut wird, sondern es wird vielleicht manches sich verändern oder auch nicht. Also im Endeffekt werden wir spätestens auch nach den nächsten Wahlen, wenn wir alle, also nicht wir Anwesenden, aber wieder nichts tun, auch merken, scheiße, es tut schon wieder keiner für uns. Also es ist vielleicht die Diskussion vor diesem Publikum heute fast ein bisschen nicht falsch, sondern wir sind jetzt eh ein Milieu unter uns. Es muss leider jeder Einzelne von uns auch irgendwie in die Aktion kommen, weil wir können jetzt drüber reden und jeder, der hier sitzt, tut irgendwie seinen Teil, aber quasi für 100 oder für 1000 Leute können wir es auch nicht machen. Also wir können ja nur quasi stellvertretend ein Sprachrohr sein, und ich glaube schon, dass sich da jetzt gerade sehr viel tut. Und das, was man aber schon noch sagen kann, das Missionieren hat auch keinen Sinn mehr. Also ich bin nicht mehr bereit, mich mit Leuten rumzustreiten, die völlig anderer Meinung sind. Ich setze mich schon würde ich eingeladen werden in Diskussionsrunden, wo sie Annehmer wäre, weil ich war bei Puls 4 immer wieder mal die letzten zwei Jahre eingeladen, so als Quoten-FPÖler, wo ich mir gedacht habe, so, ich habe dann gefragt, wieso bin ich, naja, weil von der FPÖ kommt uns keiner mehr und sie vertreten, sage ich, aha, okay. Ich habe gesagt, ich kenne Kickl persönlich nicht einmal, aber gut. Also, und haben wir das angetan, mit einem Klenk, Schäuber und so weiter zu diskutieren. Und ich würde es auch tun, wenn die mich einladen würden, aber es hat keinen Sinn mehr, weil das sind einfach Glaubenssysteme. Diese Fronten sind manifestiert und ich glaube, man kann nur mit seinen Leuten tun. Also ich glaube, wir werden jetzt sehr bald aufgefordert werden, uns für unsere Psyche, aber auch für unser tägliches Überleben uns zusammenzutun. Und das klingt jetzt nur negativ, das könnte doch durchaus was Positives sein. Und ich glaube, das geht jetzt in die Richtung und es wird vielleicht länger dauern, als wir es nur vor 5 Jahren gehofft haben, weil wir haben gesehen, in 5 Jahren hat sich genau gar nichts verändert. Also wir hätten ja aus Corona-Zeit, was wir als Gesellschaft hätten lernen können und besser machen können, an Schaß haben wir geschaut. Wir machen es als Gesellschaft noch schlechter. Wir negieren die Probleme bis zum Nimmerleinstag. Wir machen einen politischen Parteienmachtkampf draus, anstatt dass wir die Themen wirklich anschauen und benennen. Darf man nicht. In Wien ganz schlimm, ist ja noch viel ärger wie in Linz-Wien. Aber ich glaube, es geht in die richtige Richtung, weil die schweigende Masse, es gibt die Nölle-Neumann-Schweigespirale, das ist ein psychologisches Muster, warum solche Dinge funktionieren, wie sie sind. Und die heißt im Originaltext, wenn eine laute Minderheit mit Hilfe von Massenmedien präsent ist, glaubt die schweigende Mehrheit, sie ist die Minderheit. Das ist ein psychologischer Begriff. Und genau da, glaube ich, kommen wir jetzt langsam drauf, dass diese laute Minderheit, die zum Beispiel jetzt einfach der ORF repräsentiert, einfach nicht die Mehrheit der Bevölkerung darstellt.
Manipulation erfolgt ja auch durch Framing, beziehungsweise dadurch, dass man halt mit bestimmten Menschen gleichzeitig genannt wird. Und dann jeder glaubt, man ist auch so. Es gibt ja den sogenannten Sektenbericht des DÖW und manche haben die große Ehre, in diesem Sektenbericht genannt zu werden. Zum Beispiel alternative Medien, die heute vertreten sind, sind dort genannt. Die MFG ist dort genannt. Alexander, du bist auch dort genannt. Ich empfinde das als Ehre, dass wir dort sind, weil selbstdenkende Menschen offensichtlich für das System zu gefährlich sind und du hast da, glaube ich, auch eine spezielle Erfahrung gemacht mit einer Zeitschrift, oder die dieses Framing unreflektiert übernommen hat.
Also stellt man sich einen Guru nicht so vor?
Das Absurditätenkabinett der Politik, was Zensur anlangt, kennt ja keine Grenzen. Diese Bundesstelle für Sektenfragen, weiß nicht, wer von Ihnen davon schon gehört hat, die hat es ja schon lange gegeben. Das ist eigentlich ein Nullum, weil es ist keine richtige Behörde. Die hat da keinen Bescheid zu erlassen, die hat also keine hoheitliche Funktion. Die ist einfach irgendwann einmal vom Bundeskanzleramt einfach vereinnahmt worden und als Zensurmittel einfach eingesetzt worden, indem man, und da bin ich jetzt bei dir, in dieser geteilten Gesellschaft sich halt jene Akteure aus der kritischen anderen Seite herausholt, sie stigmatisiert, sie beleidigt, sie an den Pranger stellt. Und ich weiß, in der Zwischenzeit ist das fast schon eine Auszeichnung, da drinnen dabei zu sein. Ja, also ich bin halt auch irgendwo der Sektierer. Als Anwalt versuche ich immer in meinen Beiträgen für so einen kleinen Blog, da folgen mir halt, was weiß ich, 6.000 Leute oder was. Und ich versuche immer sehr, ja, distanziert zu berichten. Natürlich habe ich meine Meinung, aber ich bin immer sehr faktenbezogen. Und sich dann da trotzdem einordnen zu lassen, natürlich in prominenter Gesellschaft, dann als, was weiß ich, Schaltstelle der Desinformation des Gesundheitswesens, so wenn man bezeichnet zum Beispiel, das ist ein starkes Stück. Das zeigt mir aber eigentlich, dass die schon am Ende sind, gell? Also dass denen argumentativ nichts mehr einfällt. Gell? Und reden tut sowieso keiner mehr mit mir, wenn ich einen Artikel mache. Gell? Ich kenne ja viele Menschen auf der anderen Seite, Redakteure oder so, die meiden mich, wenn sie mich treffen, geben sie mir die Hand und schütteln sie mir und lachen mir ins Gesicht. Gell? Aber sie sind nicht in der Lage zu sagen, du, aber das, was die Meinung, die du vertrittst, die teile ich nicht. Gell? Dass man zum Beispiel sich einfach darüber unterhaltet, das gibt es nicht mehr. Und das macht mich irgendwie rasend, muss ich ehrlich sagen, weil der Austausch ist eigentlich das Wichtigste in einer Gesellschaft und wenn wir uns weiter nur in einer gespaltenen Gesellschaft bewegen und uns nur wohlfühlen im einen oder anderen Lager, kann das nicht die Lösung sein aus meiner Sicht. Was du angesprochen hast, da bin ich jetzt schon am Punkt. Ich habe mir dann gedacht, naja, ich klage das jetzt einmal. Ich bin Anwalt, ich bringe da sehr viele Fakten auf den Tisch und dann sage ich was dazu. Und deshalb muss ich sozusagen in einer Bundesstelle für Sektenfragen aufscheinen. Gell? So wie wir halt alle. Aber ich habe mal gedacht, als Anwalt muss ich das nicht akzeptieren und habe dann geklagt und habe tatsächlich vom Landesgericht Klagenfurt, meinem eigenen Heimatgericht, dann verloren. Ich habe aber natürlich Berufung dagegen eingelegt und wir sind da in Verbindung. Wir werden also, ich arbeite mit der MFG gerne zusammen, weil die MFG nämlich auch da drinnen so vorkommt. Ich war ja einmal bei der MFG und habe ja, wir kennen uns ja schon sehr lang und da ist mir das auch angekreidet worden, dass ich überhaupt eine Partei gegründet habe, dass ich überhaupt bei der MFG war. Also das wird immer kurioser und du wirst einfach diffamiert und beworfen mit Schmutz. Okay, aber das ist meine Meinung, deshalb könntest du mich nicht als Schaltstelle einer Desinformation bezeichnen, weil was auf der anderen Seite geschrieben wird, ist auch sehr oft falsch. Brauchen wir nur zum Beispiel die ORF-Berichterstattung zur Impfung anschauen, was da alles geändert wurde, bis man dann irgendwann einmal das alles ausgeblendet hat, was da falsch berichtet wurde. Also das Ganze ist sehr, sehr kurios und ich bin gespannt, was da rauskommt. In Wirklichkeit sehe ich das jetzt schon sportlich und sehr gelassen und distanziert, aber es gibt also gegen diese Diffamierungsinstrumente und Zensurinstrumente gibt es wenig Möglichkeiten, weil die machen das also so exzessiv und das Bundeskanzleramt steht ja über dieser Bundesstelle für Sektenfragen und missbraucht diese Institution einfach schamlos, um sozusagen andere Menschen zu denunzieren.
Tom, du hast gesagt, ich habe einen 40-Stunden-Job, wie du ja schon erwähnt hast, und ich habe echt eigentlich was anderes zu tun, als wir, dass ich mich mit dem die ganze Zeit beschäftige. Und ich mache das auch nicht für mich, sondern ich mache das für meine Kinder, weil die haben das ganze Leben nur vor Jana. Wie können wir die und alle anderen, die dafür arbeiten, weiterhin unterstützen, dass die Arbeit, die du machst, einen Sinn hat und nach draußen getragen wird?
Viele von uns haben Kinder. Meine sind noch so klar gewesen, dass von der ersten Pande, Blande, sonst denkt was mich nicht recht viel mitgekriegt haben, ja. Beim nächsten Mal kriegen die was mit, ja. Im Online-Bereich geht's eh nur. Man kann liken, teilen, kommentieren, Algorithmus anheizen und vielleicht auch den Leuten weitertragen, die mit was anfangen können, ne. Rechtsanwälte, die Verfahren haben bezüglich Impfungen. Ich habe 84 Passagen, die was eben, also für mich immer definitiv, kann man streiten drüber, mindestens 84 Passagen. Zum Beispiel, die eben aussagen, dass eine Impfpflicht nie generell keine Maßnahmen gerechtfertigt gewesen sind. Das selbe Spielchen können wir bei der Masken machen mit weniger Files von Statistikverfälschung bis zu Tests und so weiter und so fort. Mir geht es um Folgendes, es soll sich erstens nie wieder wiederholen und richtig in den Geschichtsbüchern drinstehen, weil sonst ist der Krieg verloren. Dass die Leute angeklagt werden, die damit dafür verantwortlich sind, ist die eine Sache. Aber ein Bericht von Welt zum Beispiel am 31.05.2024, mindestens 312.897 Personen haben nur alleine in den deutschen Krankenhäusern, ja, alleine sterben müssen. Altenheime kommen da nicht vor. Ja. Männer, Frauen und auch Kinder. Jetzt so geht zu jedem vor, stellt sich das mir vor, dass eben ihr Kind habt, 8, 9, 10 Jahre, ja, liegt da drinnen, ihr wisst, es wird die nächsten Tage nicht überleben, ja, und ihr dürft es nicht zu eurem Kind. Das Kind muss alleine sterben, ja, und liegt da drinnen schreiend, weinend und weiß nicht, warum das Mama und Papa nicht da sind. Soll sich sowas mal wiederholen? Danke.
Danke, Tom. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Expertise, für eure Bereitschaft, sich mit uns aufs Podium zu setzen, das Risiko einzugehen. Danke fürs Kommen.
Sie hörten eine leicht gekürzte Podiumsdiskussion zur Manipulation in den öffentlich-rechtlichen Medien. Es diskutierten Roland Düringer, Reinhard Jesionek, Alexander Todor-Kostic und Tom, Künstlername Schnippes, unter Leitung des MFG-Landessprechers Joachim Eigner. Thank you.
Musik.